Rainer, lies mal vor.
24. Kapitel, Teil 2. Dr. Sewards Tagebuch. 5. Oktober. Wir standen alle früh auf und ich glaube, der Schlaf hat uns recht wohlgetan. Als wir uns zum Frühstück setzten, herrschte mehr allgemeine Fröhlichkeit, als wir gedacht hatten, je wieder empfinden zu können. Es ist merkwürdig, welche Spannkraft in der menschlichen Natur wohnt. Lass irgendeine störende Einwirkung, ganz gleich welche, auf irgendeine Weise, sogar durch den Tod, aufhören, sofort federn wir wieder zu den Grundprinzipien der Hoffnung und der Freude zurück. Als wir so um den Tisch versammelt saßen, kam mir immer wieder der Gedanke, all das, was wir erlebt, sei nur ein grässlicher Traum gewesen. Nur der Blick auf die rote Narbe an Frau Minas Stirn belehrte mich, dass wir mitten in der vollen Wirklichkeit standen. Auch jetzt, wenn ich die Sache immer wieder überlege, ist es mir fast unmöglich zu glauben, dass der Urheber alles unseres Leides noch existiert. Selbst Frau Harker scheint auf Augenblicke ihr Elend zu vergessen. Nur dann und wann, wenn irgendetwas sie darauf bringt, denkt sie noch an ihre schreckliche Narbe. In einer halben Stunde wollen wir hier in meinem Arbeitszimmer zur Beratung über unser weiteres Vorgehen zusammenkommen. Nur eine unmittelbare Schwierigkeit glaube ich vorauszusehen. Es ist mehr eine Ahnung als ein Resultat des Nachdenkens. Wir werden alle offen sprechen und dennoch fürchte ich, dass Frau Harkers Zunge in dieser oder jener Weise gebunden sein wird. Ich weiß, dass sie selbst ihre Schlüsse zieht. Aus all dem, was ich bisher hörte, sind sie sehr klar und zutreffend. Aber sie wird ihnen vielleicht keinen Ausdruck geben können oder wollen. Ich habe Van Helsing meine Meinung gesagt und er versprach mir, mit mir darüber sprechen zu wollen, wenn wir allein sind. Ich fürchte fast, dass jenes furchtbare Gift schon in ihr zu wirken beginnt. Der Graf hatte ihr doch nicht ohne tiefere Absicht das gegeben, was Van Helsing die Bluttaufe des Vampirs nannte. Nun, es kann ja auch ein Gift sein, das sich aus ganz harmlosen Stoffen herausdestilliert. In unserem Zeitalter, wo die Existenz der Ptamine uns noch nicht einmal klar ist, sollten wir uns über gar nichts dergleichen wundern. Eins aber weiß ich. Wenn mich meine Ahnung nicht täuscht bezüglich Frau Harkers Schweigen, dann liegt noch eine größere Schwierigkeit, eine unbekannte Gefahr in unserem Werk. Dieselbe Kraft, die sie zum Schweigen zwingt, kann sie auch zum Reden zwingen. Ich will nicht weiter daran denken, um nicht in meinen Gedanken der edlen Frau Unrecht zu tun. Van Helsing ist ein wenig früher als die anderen zu mir ins Arbeitszimmer gekommen. Ich werde das Thema anschneiden. Später. Nachdem der Professor sich niedergelassen hatte, sprachen wir über die ganze Lage der Dinge. Ich sah ihm an, dass er etwas zu sagen hatte, aber doch immer wieder zögerte, mit der Sprache herauszurücken. Nachdem er ein bisschen auf den Busch geklopft, sagte er plötzlich:
»Freund John, ich muss etwas mit Ihnen allein besprechen, wenigstens fürs Erste. Später können wir dann auch die anderen ins Vertrauen ziehen.«
Er hielt inne. Als ich schwieg, fuhr er fort:
»Frau Mina, unsere gute Frau Mina ist ganz anders geworden.«
Eiskalt rann es mir über den Rücken, als ich meine schlimmsten Befürchtungen so bestätigt sah. Van Helsing sprach weiter:
»Wir haben schon eine böse Erfahrung mit Fräulein Lucy gemacht. Wir müssen also hier besonders auf unserer Hut sein, ehe es zu spät ist. Unsere Aufgabe ist gegenwärtig schwieriger als je. Diese neue Sorge lässt jede Stunde, die verrinnt, zu einer schauderhaften Anklage werden. Ich sehe, wie die Kennzeichen des Vampirismus sich auf ihrem Gesicht zu zeigen beginnen. Noch ist es sehr wenig, aber man muss es bemerken, wenn man sie ohne Vorurteil anblickt. Ihre Zähne sind schärfer. und ihr Blick scheint mir etwas härter als sonst. Aber das ist noch nicht alles. Sie ist jetzt oft so schweigsam, genauso wie seinerzeit Fräulein Lucy. Sie sprach auch nicht, selbst wenn sie das, was sie bekannt zu machen wünschte, für später aufschrieb. Nun befürchte ich Folgendes. Wenn sie in der Hypnose uns sagen kann, was der Graf hört und sieht, ist es nicht noch wahrscheinlicher, dass er, der sie zuerst hypnotisiert hat, der ihr Blut getrunken und ihr das Seine zu trinken gegeben hat, sie zwingen kann, wenn er will, ihm das zu sagen, was sie von uns weiß?
Ich nickte zustimmend und er fuhr fort.
Wenn das so ist, dann müssen wir alles daran setzen, um es zu verhindern. Wir müssen sie über unsere Absichten im Dunkeln lassen, denn das, was sie nicht weiß, kann sie ihm auch nicht verraten. Es ist eine schlimme Sache. Wenn wir wieder zusammenkommen, werde ich ihr sagen, dass sie aus einem Grund, der ihr vorerst verborgen bleiben muss, unsere Beratungen fernzubleiben habe und von uns lediglich beschützt würde.
Er wischte sich die Stirn, auf der große Schweißperlen standen. So sehr hatte ihn die grausame Notwendigkeit angegriffen, die ohnehin schon so geplagte Frau wieder kränken zu müssen. Ich glaube, ihm dadurch etwas Trost geben zu können, dass ich bemerkte, ich sei zu der gleichen Folgerung gekommen. Zumindest befreite es ihn von den quälenden Zweifeln. Ich sagte es ihm also und erreichte auch meine Absicht. Nur kurze Zeit trennt uns noch von dem Zusammentreffen aller. Van Helsing ist weggegangen, um sich darauf vorzubereiten, insbesondere auf das für ihn Schmerzlichste. Ich glaube wirklich, dass man sich am wohlsten allein fühlt, wenn man eine solche Aufgabe vor sich sieht. Später. Kurz vor Beginn der Versammlung ward Van Helsing und mir eine sehr angenehme Botschaft zuteil. Frau Harker hatte ihren Gatten beauftragt, uns mitzuteilen, dass sie nicht kommen werde. Sie sei der Ansicht, dass wir dann freier über unseren Plan beraten könnten, während ihre Anwesenheit uns stören würde. Der Professor und ich wechselten rasche Blicke des Einverständnisses und fühlten uns sehr erleichtert. Ich wusste, dass uns viele Unannehmlichkeiten und manche Gefahr erspart blieben, wenn Frau Harker selbst auf die Idee gekommen war, sich fernzuhalten. Unter dieser Voraussetzung kamen wir, den Finger an den Lippen, Frage und Antwort zugleich in den Blicken, darin überein, bezüglich unseres Verdachtes Stillschweigen zu bewahren, bis es uns wieder möglich war, ungestört darüber zu sprechen. Wir gingen nun sofort an die Besprechung unseres Feldzugplanes. Van Helsing machte uns in Kürze mit den Erfahrungen der letzten Stunden bekannt.
»Die Zarina Katharina ist gestern früh aus der Themse ausgelaufen. Ich nehme an, dass sie die schnellste Fahrt macht. Sie braucht bis Varna 3 Wochen. Wir können diese Stadt über Land in 3 Tagen erreichen. Rechnen wir noch 2 Tage weniger für die Fahrt des Schiffes? Wir wissen ja, dass der Graf imstande ist, das Wetter für seine Zwecke dienstbar zu machen. Für Zeitverluste, die uns treffen können, rechnen wir einen ganzen Tag und eine ganze Nacht. Dann bleiben uns noch immer reichlich 2 Wochen. Wir müssen also, um sicher zu gehen, spätestens am 17. dieses Monats abfahren. Dann sind wir mindestens 1 Tag vor Ankunft des Schiffes in Varna und haben noch Zeit, die nötigen Maßregeln zu treffen. Auf alle Fälle gehen wir bewaffnet, bewaffnet gegen alles Böse, sei es geistiger oder weltlicher Natur.
Quincy Morris fügte hinzu, »Ich habe daran gedacht, dass der Graf aus dem Land der Wölfe kommt und dass er unter Umständen schon vor uns dort eintrifft. Ich schlage vor, dass wir unsere Ausrüstung noch durch Winchester-Büchsen vervollständigen. Ich habe einen festen Glauben an den Winchester, wenn Gefahren mich rings umgeben. Erinnerst du dich, Arthur, wie wir bei Tobolsk eine solche Meute hinter uns her hatten? Was hätten wir nicht darum gegeben, wenn jeder von uns einen Winchester in der Hand gehabt hätte?«
»Einverstanden«,
sagte Van Helsing.
»Sie sollen ihre Winchesters haben. Quincy ist immer der Situation gewachsen, insbesondere wenn es ans Jagen geht. Hier können wir eigentlich in der Zwischenzeit doch nichts tun, und da wir Varna ohnehin noch nicht kennen, könnten wir etwas früher dahin aufbrechen. Wir müssen hier ebenso lange warten wie dort. Wir können uns von heute auf morgen fertig machen, und wenn alles in Ordnung ist, reisen wir 4 ab.«
»Wir 4?«
fragte Harker, indem er seinen Blick von einem zum anderen gleiten ließ.
»Natürlich«,
antwortete der Professor rasch.
»Sie müssen hierbleiben und auf Ihre liebe Frau achten.«
Harker schwieg eine Weile und sagte mit rauer Stimme, »Diese Angelegenheit wollen wir morgen weiter besprechen. Ich werde mit Mina reden.« Ich glaubte nun die Zeit gekommen, dass man Harker warnen müsse, seiner Frau etwas von unseren Absichten zu enthüllen. Aber Van Helsing tat es nicht. Ich räusperte mich und machte ihm Zeichen. Zur Antwort legte er den Finger an die Lippen und wendete sich ab. Jonathan Harkers Tagebuch. 5. Oktober, nachmittags. Noch einige Zeit nach unserer Beratung heute früh war ich nicht imstande zu denken. Die neue Phase, in die unsere Angelegenheit getreten war, hatte meinen Geist in einen Zustand versetzt, der ein positives Denken nicht zuließ. Minas Weigerung, noch irgendwie an unseren Beratungen teilzunehmen, hatte mich stutzig gemacht. Und da es mir nicht möglich war, Gründe von ihr zu erfahren, musste ich mich aufs Raten verlegen. Ich bin heute aber von einer Lösung des Rätsels weiter entfernt als je. Die Art und Weise, wie die anderen die Nachricht aufnahmen, ist mir unverständlich. So oft wir in letzter Zeit über diese Dinge sprachen, waren wir doch alle einig, dass Mina nicht das Geringste mehr verheimlicht werden sollte. Mina schläft gerade ruhig und sanft. Ihre Lippen sind leicht geöffnet und ihr Gesicht strahlt vor Glück. Ich bin froh, dass es doch noch solche Augenblicke für sie gibt. Später. Wie seltsam mir alles vorkommt. Ich saß und bewachte mein schlafendes Weib. Ein Glücksgefühl zog mir durch die Brust, wie ich es lange nicht gekannt habe. Als der Abend herankam und die sinkende Sonne lange Schatten auf die Erde malte, ward mir in der schweigenden Stube immer feierlicher zumute. Plötzlich schlug Mina die Augen auf, sah mich zärtlich an und sagte, »Jonathan, du musst mir etwas auf dein Ehrenwort versprechen. Du versprichst es mir nur, aber Gott ist Zeuge. Du darfst deinem Wort nicht untreu werden, und sollte ich mich vor dir auf den Knien windend und dich mit heißen Tränen darum anflehen. Schnell, du musst es mir sofort versprechen.« »Mina«, sagte ich, »ein solches Versprechen kann ich nicht so ohne weiteres geben. Vielleicht habe ich gar kein Recht dazu.« »Aber Liebster«, sagte sie mit Nachdruck, und ihre Augen leuchteten wie Sterne, »ich bin es ja, die es wünscht, und ich tue es ja nicht um meinetwillen. Du kannst Van Helsing fragen, ob ich recht handle. Wenn er mir Unrecht gibt, kannst du tun, was du für nötig hältst. Nein, noch mehr als das. Wenn ihr alle später dahin übereinstimmt, dass es anders wird, entbinde ich dich von deinem Versprechen.« »Ich verspreche es«, sagte ich, und einen Augenblick schoss ein Ausdruck des Glücks über ihr Gesicht. Ich aber glaubte nicht an ihr Glück, solange ich die rote Narbe an ihrer Stirn sehe. Sie fuhr fort. »Versprich mir, dass du mir gegenüber nie etwas von dem verlauten lässt, was ihr gegen den Grafen im Schilde führt. Weder in Worten, noch durch Zeichen, noch durch Andeutungen. So lange nicht, als ich dieses Zeichen hier trage.« Und sie zeigte bedeutungsvoll auf die Narbe an ihrer Stirn. Ich sah, dass es ihr ernst war, und antwortete, »Ich verspreche es.« Als ich das sagte, hatte ich das Gefühl, als schlösse sich eine Tür zwischen uns beiden. Später, Mitternacht. Mina ist den ganzen Abend froh und heiter gewesen, so sehr, dass wir alle wieder Mut fassten, als hätte sich diese Fröhlichkeit auch auf uns übertragen. Selbst mir, auf dem doch das Leid wie eine dunkle Trauerdecke besonders schwer gelastet, kam es vor, als lüfte sich die Decke etwas. Wir zogen uns alle früh zurück. Mina schläft nun wie ein Kind. Es ist eigentümlich, dass sie ihre Fähigkeit zu schlafen selbst im tiefsten Leid nicht einbüßt. So vergisst sie wenigstens ihre Sorgen. Vielleicht wirkt auch in dieser Beziehung ihr gutes Beispiel, wie auch heute Abend ihre Fröhlichkeit ansteckend auf uns gewirkt hat. Ich will es versuchen. Was gäbe ich für einen Schlaf ohne Träume? 6. Oktober, morgens. Eine neue Überraschung. Mina weckte mich zur selben Zeit wie gestern und bat, Van Helsing zu holen. Ich dachte, sie wolle wieder hypnotisiert werden und ging ohne weitere Frage, um ihn zu wecken. Er hatte es scheinbar erwartet, gerufen zu werden, denn er saß vollkommen angekleidet in seinem Zimmer. Die Tür stand offen, so dass er es sofort hören konnte, wenn sich bei uns etwas rührte. Er kam sofort mit. Als er ins Zimmer trat, fragte er Mina, ob die anderen auch kommen sollen.
»Nein«, sagte sie, »es ist nicht nötig. Sie können es ihnen ja sagen. Ich muss mit ihnen auf die Reise gehen.«
Van Helsing war ebenso erstaunt wie ich. Nach einer Pause fragte er,
»Aber warum denn?«
»Sie müssen mich mitnehmen. Ich bin sicherer bei Ihnen und Sie sind sicherer, wenn ich bei Ihnen bin.«
»Aber wie ist das zu verstehen, Frau Mina? Sie wissen, dass Ihre Sicherheit unsere heiligste Pflicht ist. Wir gehen der Gefahr entgegen, von der Sie mehr zu fürchten haben oder zu fürchten haben können, als einer von uns. In Rücksicht auf die Umstände, auf die Dinge, die geschehen sind.«
Er schwieg verlegen. Als sie antwortete, erhob sie ihren Finger und deutete auf ihre Stirn.
»Ich verstehe. Darum eben muss ich mitgehen. Ich kann ja jetzt, bis die Sonne aufgegangen ist, darüber sprechen. Später ist es nicht mehr möglich. Ich weiß, dass ich gehen muss, wenn der Graf es will. Ich weiß, wenn er mir im Geheimen befiehlt zu kommen, so muss ich ihm folgen. Jede List muss ich anwenden, sogar meinem Jonathan gegenüber. Ihr Männer seid stark und tapfer. Ihr seid doch stark an Zahl, denn ihr könnt vielem trotzen, unter dessen Last ein Einzelner zusammenbräche. Außerdem kann ich euch vielleicht von Nutzen sein, da sie mich hypnotisieren und von mir Dinge erfahren können, die ich selbst nicht weiß.«
»Dr. Van Helsing«, sagte ernst,
»Frau Mina, Sie haben wie immer das Richtige getroffen. Sie sollen mit uns kommen und gemeinschaftlich wollen wir das tun, zu dessen Vollendung wir ausziehen.«
Als er geendet hatte, fiel mir Minas langes Schweigen auf und ich sah nach ihr hin. Sie war eingeschlafen und auf ihr Kissen zurückgesunken. Sie wachte auch dann nicht auf, als ich die Vorhänge öffnete und das Sonnenlicht das Zimmer flutete. Van Helsing gab mir einen leisen Wink, mit ihm zu kommen. Wir gingen auf sein Zimmer und bald waren auch Lord Godalming, Dr. Seward und Herr Morris bei uns. Er berichtete ihnen über das Gespräch mit Mina und fuhr fort.
»Morgen früh werden wir nach Varna abreisen. Wir haben nun mit einem neuen Faktor zu rechnen. Mit Frau Mina. Aber ihre Seele ist treu. Es ist qualvoll für sie, uns manches zu berichten, wie sie es schon getan hat. Aber es ist das Richtigste und wir werden dadurch gewarnt. Wir dürfen keine Möglichkeit außer Acht lassen und in Varna müssen wir uns bereithalten, sofort zu handeln, wenn das Schiff landet.«
»Was werden wir dann tun?«
fragte Morris lakonisch. Einen Augenblick zögerte der Professor, dann antwortete er.
»Wir werden zunächst an Bord gehen. Wenn wir die Anwesenheit der Kiste festgestellt haben, wollen wir einen Zweig wilder Rosen darauf legen. Das wird ihn festhalten. Denn solange der Zweig auf der Kiste liegt, ist es dem Grafen unmöglich herauszukommen. Wenigstens behauptet oder aber glaube. Und auf diesen müssen wir uns vorerst verlassen. Er war der Vorläufer des menschlichen Glaubens und wurzelt noch tief in ihm. Dann, wenn sich günstige Gelegenheit bietet, wenn niemand in der Nähe ist, uns zu beobachten, werden wir die Kiste öffnen und alles wird gut werden.«
»Ich werde nicht lange auf eine Gelegenheit warten«, sagte Morris. »Wenn ich die Kiste sehe, werde ich sie öffnen und das Scheusal vernichten. Und wenn 1000 Menschen zusehen und wenn man mich dafür auspeitscht.«
Ich fasste unwillkürlich seine Hand und fühlte, dass sie hart war wie ein Stück Stahl. Ich glaube, er verstand, was ich meinte. Ich hoffe es.
»Lieber Freund«, sagte Van Helsing, »Quincy ist ein wahrer Mann. Aber glauben Sie mir, auch keiner von uns wird der Gefahr ausweichen oder nur mit der Wimper zucken. Ich sage nur, was wir tun wollen, was wir tun müssen. aber es lässt sich heute noch nicht sagen, was wir tun werden. Es können sich allerlei Dinge ereignen und der Möglichkeit sind allzu viele. Wir sind in jeder Weise bewaffnet und wenn die Zeit zum Handeln kommt, dann soll es nicht an uns fehlen. Wir wollen nun alle unsere Angelegenheiten in Ordnung bringen, besonders was die berührt, die wir lieben oder die von uns abhängen, denn keiner weiß, wie das Ende sein wird. Meine Angelegenheiten sind geordnet und da ich nichts anderes zu tun habe, werde ich meine Reisevorkehrungen treffen. Ich werde alle Billets lösen und das Notwendigste besorgen.
Es war nun nichts mehr zu besprechen und wir trennten uns. Ich will nun alle meine irdischen Dinge in Ordnung bringen und dann auf alles vorbereitet sein. Später.
Alles in Ordnung. Mein Testament ist gemacht und alles bis ins Kleinste geregelt.
Mina ist meine Universalerbin, wenn sie mich überlebt. Sollte das nicht der Fall sein, so sollen die anderen, alle, die so gut gegen uns waren, die Erben sein. Die Sonne ging langsam unter. Minas Unruhe lenkte meine Aufmerksamkeit darauf. Ich bin sicher, es ist etwas in ihr, das genau bei Sonnenuntergang sich enthüllen wird. Diese Sonnenauf- und Untergänge sind für uns wirklich immer neue Gefahren, auf immer neue Schmerzen, die aber doch hoffentlich zu einem guten Ende führen. Ich schreibe diese Dinge in mein Tagebuch, da mein liebes Weib sie ja nicht hören darf. Wenn es ihr aber beschieden ist, diese Blätter wieder zu sehen, dann sollen sie wenigstens vollzählig sein. Sie ruft nach mir.